Einen wunderschönen Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Der liebe Justin, das bin ich, meldet sich mit zwei Ankündigungen. Eine positive, eine negative. Fangen wir mit der negativen an. Die heutige Folge wurde leider unter schwierigen Umständen aufgezeichnet. Das heißt, ja, Technik hat nicht ganz so gespielt, wie sie wollte. Internet hat ein bisschen versagt. Ergo, die Klangqualität ist leider nicht so gewohnt. Es ist dennoch eine sehr, 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 sehr coole Interviewfolge mit Ali Neander. Super spannend, super lustig. Hört es euch an. Die positive Nachricht ist, es gibt gute Veränderungen bei Let's Talk Guitar. Wir haben vor ein paar Monaten aufgerufen, dass wir Hilfe suchen. Wir haben diese Hilfe bekommen in Form von Robin, einem großartigen Unterstützer hier von Let's Talk Guitar, der uns hinter den Kulissen aktuell super hilft, wodurch wir in der Lage sind, deutlich frequenzierter Folgen aufnehmen zu können. Der Robin, den werdet ihr auch das erste Mal hören bei der nächsten Folge, wo es um die Guitar Summit geht. Da werde ich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber ihr könnt euch auf eins gefasst machen. Es gibt ein bisschen Veränderungen in Let's Talk Guitar. Nicht so sehr inhaltlicher oder thematischer Struktur, mehr, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr einmal im Monat nur eine Folge veröffentlichen, sondern ein bisschen mehr und ein bisschen öfters. Und das ist doch sehr schön. So viel dazu. Also freut euch auf die nächste Folge über die Guitar Summit. Da werdet ihr dann den lieben Robin, unseren dritten Mann jetzt im Bunde, auch ein bisschen zu hören bekommen, der aber sonst mehr hinter den Kulissen aktiv ist und dort uns mehr hilft als, ja, als, oder mehr macht, als Fabian und ich hier hätten machen können. Egal, ich fange schon wieder an zu schwafeln, aber ihr wollt ja nicht nur mich schwafeln hören, sondern ihr wollt ja auch Fabian und Ali Neander hören, dafür sind wir da. Also würde ich sagen, legen wir los. Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der...
Fabian Hartzak. Servus Justin, alle Zuhörer.
So, heute in der Folge heißt es, oder diese Folge steht ganz unter dem Motto, Erbarme, denn die Hesse kommen. Heute ist nämlich das tollste Bundesland der Regierung ein bisschen mehr vertreten, in Form unter anderem von mir als alter Hinterwiesbadener und natürlich in Form von unserem Gast, den lieben Ali Neander, von dem man am meisten wahrscheinlich kennt, von den Rottgau Monotones. Hallo Ali, grüß dich.
Hallo Ali, wir grüßen dich.
Schön, dass du heute hier bist. Wie gesagt, in der Szene in Hessen ein altbekannter Hase, ein Name, den man schon sehr, sehr oft gehört hat, und Musik, mit dem man als, ich sag mal, jemand, der in Hessen geboren ist und aufgewachsen ist, natürlich auch irgendwie oft schon, ich sag mal, Kontakt hatte in seiner Kindheit und seiner Jugend. Deswegen ist das auch heute natürlich für mich eine sehr nostalgische Folge, weil wir auch durch Dinge durchgehen werden, mit denen ich quasi groß geworden bin. genau. Und wir wollen heute so ein bisschen deinen Werdegang und dein Leben als Musiker mal etwas genauer beleuchten und auch so deine Expertise als Studiomusiker, als Live-Musiker uns ein bisschen anschauen, was du eventuell auch The Next Generation am Ende des Tages mit auf den Weg geben kannst. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einer ganz einfachen Frage, nämlich, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Also es ist eigentlich, das Wetter ist gut. Mhm. Ich sitze bequem in netter Gesellschaft.
Das ist schon mal gut.
Insofern kann ich nicht viel mehr verlangen.
Sehr gut. Die zweite, nächst wichtige Frage ist, bist du aktuell eigentlich noch Hesse? Oder hat es dich mittlerweile woanders hin verschlagen? Nee,
ich wohne in Frankfurt. Ich wohne in Frankfurt-Schwanheim. Das ist ein... Ja, so ein kleinerer Stadtteil im Südwesten von Frankfurt.
Sehr, sehr schön, sehr schön. Also,
insofern Hesse.
Als Hesse. Aber bei dir hat es ja nicht als Hesse angefangen. Du bist ja eigentlich in Hamburg geboren, wenn wir das hier richtig gesehen haben.
Wir sind bei Monotones sowieso nicht so viele Hessen, wie man denkt. Also unser Sänger ist aus Wolfenbüttel. Mhm. Der alte Sänger, der bei Badesalz ist, der das Wuppertal. Die Kerstin ist, glaube ich, aus Saarlouis oder so, wo sie geboren ist. Also
Saarlouis, okay.
Insofern ist es angenommenes Hessentum auch so ein bisschen. Aber Hesse wird man relativ schnell, muss zwei schlechte Witze auswendig lernen und Handkäse runterwürgen. Und dann kannst du auch vor 14 Tagen aus Syrien gekommen sein. Dann bist du dann als Hesse sofort.
Ja, da ist man schnell.
Okay,
interessant. Schnell mit dabei. Wie hat das denn alles mit dir angefangen und der Musik und der Gitarre? Gehen wir mal zurück zu den Anfang, wann so deine ersten Einflüsse oder deine ersten Erfahrungen mit der Gitarre waren.
Ja, ich habe schon ein paar Mal erzählt, also ich war in der Schule und Ein Freund von mir konnte so 20 Folk-Songs und saß immer am Lagerfeuer und hat extrem bei den Girls gepunktet. Und ich habe gedacht, das muss ich auch können. Jetzt war mein, aber mein Problem war, ich mochte überhaupt gar keine Folk-Songs und dachte, kannte auch keine Folk-Songs. Und das Ergebnis war, dass ich dann auf der Klassenreise in der Ecke gesessen habe mit der Gitarre, rumgenudelt habe und die Girls kamen vorbei und haben gesagt, Ali, spiel doch mal ein Lied, ist doch furchtbar. So, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, aber ich bin dann irgendwie dran hängen geblieben. Aber später hat es dann schon auch funktioniert.
Ja,
Sehr
das
gut.
übt,
Was
das
waren
übe
denn
ich ja wieder mal.
damals so, ja, was waren denn das damals so für verlangte Songs?
Naja, der konnte so das ganze Cat Stevens, Leonard Cohen und so, wenn es also wenn's so ein bisschen geschmeidiger wird am Lagerfeuer und so und alle so ein bisschen zusammenrücken. Das hat dann schon gut funktioniert, aber bei mir halt überhaupt nicht.
Verständlich.
Ja, ich meine, das ist ja ein übliches Dilemma, womit wir alle irgendwie zu kämpfen hatten. Ich habe mich auch immer vehement dagegen geweigert, erstmal irgendwelche Popsachen zu spielen. Lasst mich meine Arpeggios dudeln, das macht viel mehr Spaß, aber
Ja, aber
bei
wie
den.
gesagt, man muss die Einsamkeit muss man dann auch
Genau,
ertragen.
die
Genau.
Einsamkeit, die prägt dann einem. Ja, sehr. Was war denn so die erste Musik, die dich dann, sag ich mal, dazu bewegt hat, okay, hey, ich möchte das gerne ein bisschen professioneller oder ein bisschen mehr machen? Gab es da besondere einschlagende Ereignisse oder Gitarristen?
Ja, das Professionelle ist nur so aus Versehen gekommen. Ich habe nie, also diese Idee. Ich hatte mein Schlüsselerlebnis und danach war mein Traum geboren und da habe ich ja für meinen Traum gekämpft. Und so Quatsch. Ich habe einfach so irgendwie Gitarre gespielt und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ach, ich verdiene damit Geld. Okay, na, da bin ich wahrscheinlich jetzt Profi. Aber das war so, das hatte nichts dergleichen. Und am Anfang war das so, ich war komischerweise, bevor ich Gitarre gespielt habe, war ich eine Zeit lang mal so eine Art religiöser Cream-Fan. Das war aber vor Gitarre spielen. Da bin ich immer in die Stadtbücherei gegangen bei uns in Offenbach und habe mir immer die zwei gleichen Platten angehört, nämlich Cream Live 1 und Cream Live 2. Du musst dir vorstellen, das ist ja so 15-minütige Stücke, so Dauergenudel, ne? Also es ist ja jetzt nicht
Ja.
unbedingt die netten Songs. Ich konnte aber dieses Dauergenudel dann irgendwann mal mitsingen und das war alles, bevor ich Gitarre gespielt habe. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Gitarre zu spielen und dann war so der Werdegang war relativ schnell. So ein bisschen, ja, so Hippie-Kram. Ich glaube, mein erstes Lied war von Jefferson Airplane. Aber dann ein Jahr später war ich schon Fan vom Mahavishnu Orchestra. So, und dann wurde es halt sehr nerdig und so Jazzrock-Nazi-mäßig. Und dann war ich mit 15. 15 war ich dann auch tatsächlich da live bei diesen ganzen Bands. Also Anfang der 70er oder Mitte der 70er war das dann schon. Und dann später kam aber so dieses ganze, dann kam dann auch irgendwann so ZZ Top und so das Zeug, was wir dann später mit Monotones auch viel gemacht haben. Das kam dann so dazu, weil man kann ja sich nicht nur mit so Geschwurbel da
Wird
Geschlechtsverkehr
schwierig.
haben. Man will ja dann auch Geschlechtsverkehr haben. Da sind wir wieder bei dem
Ja,
Thema.
gegebenenfalls will man den auch haben, das
Da
stimmt.
kannst du nicht auf Konzert, du kannst nicht auf Konzert gehen, das sind nur so Nerdige. Ich bin übrigens
Ja.
auch Gitarrist,
Ja, oh, ja,
weißt du?
genau.
Das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen freudlos auf die Dauer. Da muss man auch, braucht man auch mal so ein bisschen andere Sachen, aber das lief dann so parallel.
Absolut.
Ist,
Wie hast du denn, ja, sorry, wie hast du denn damals angefangen so zu üben? Hattest du Unterricht oder hast du dir das
nee,
quasi
ich habe
selber beigebracht oder?
Also ich hatte, nee, wobei falsch. Ich hatte mal so ein, zwei Unterrichtsstunden bei so einem klassischen Gitarrenlehrer, der auch in der Band gespielt hat. Und es war zwei, der spielte mit Fingern. Wenn ich dran geblieben wäre, wäre ich jetzt Matteo Mancuso. Nein, Quatsch, aber der spielt mit Fingern, aber der hat mir so ein paar ganz grundsätzliche Sachen erzählt, die mir dann geholfen haben. Dann habe ich aber eigentlich alles selber mir so zurechtgenudelt. Das ist ja dann immer so diese Heldengeschichten vor YouTube, wo man dann mit dem Kassettenrekorder ins Kino gehen muss, weil es eine
Genau.
Stelle im Cream Last Concert Film gibt, wo der Clapton einen Lauf spielt und dann geht man am nächsten Tag nochmal hin, nimmt ihn sich mit dem Kassettenrekorder auf. Also das klingt immer so ein bisschen wie so Geschichten aus Stalingrad. Aber das ist, aber so war, das war tatsächlich da so. Also der Zugang zu dem Material musstest du entweder raushören, und 33, das konntest ja dann so 16, hat manche Plattenspieler.
Ja,
Und
genau.
dann hast du dann so halb schief, kannst du dir mal irgendwelche Läufe raushören. Aber sonst war das einfach so, muss man halt so tüfteln, ne?
Aber ich glaube auch, und denkst du das vermutlich auch, dass es dadurch das Ohr so ein bisschen mehr geschult hat, gerade was so solche Dinge angeht, oder bist
Ja,
du da
ich
im Trend der
meine,
Zeit?
das Problem ist von dem, dass du das jetzt richtig gezeigt hast, ja alles gezeigt. Also wenn du, ich möchte jetzt das Gitarren-Solo von Jump lernen, ja, dann gehst du jetzt rein, da gibt es irgendein Tutorial, da hat sich einer wirklich die Mühe gemacht und auch erklärt auch so die Stellen, wo der Van Halen den Lauf ein bisschen zu spät anfängt und deswegen ist es zufällig eine Septole. Das war eine, irgendwie so Kram, ne? Das, was da leider verloren geht, ein bisschen, ist das produktive Missverständnis. Man hört sich das raus und denkt, es wäre richtig, aber es ist nicht richtig, es ist irgendwie anders. Und da, so entsteht eigentlich ein bisschen eigener Stil durch produktive Missverständnisse. Und das ist jetzt schwieriger, weil du kriegst vor die Nase gehalten, nee, ist noch nicht original. Und dann kannst du es tatsächlich original, aber dann gehört es ja nicht mehr so richtig selbst.
Ja, es ist dran.
Das ist das, ich will das gar nicht romantisieren, ich finde es total toll, was man jetzt so Zugang zu Informationen hat und so, aber dass einem sowas selber gehört, weil man es selber so ein bisschen verkackt hat, also sag ich mal auf Deutsch, ja. Das ist schwieriger, weil da muss ich dafür entscheiden, dass es dann nicht weitermacht.
Ich glaube, die Entscheidung ist durchaus sehr, sehr tricky und sehr schwierig zu sagen. Okay, ich behalte das jetzt so, ich lasse das
Ich
jetzt
halte es
so.
so halb im Halbzustand und mach da weiter, ja.
Ja, genau.
Hm.
Okay, aber als du, ich sag mal, angefangen hast, dann zu verstehen, okay, mit Gedudel und mit Genudle kriegt man keine Girls, es wird Zeit für eine Band oder Zeit für Musik spielen. Außerdem ein Prozess, der bei mir über 20 Jahre gedauert hat, den ich immer noch nicht verstehe,
Die
wo
ersten
ich.
Band waren natürlich Nudelbands, schreckliche Nudelbands. Weil das ist ja, macht ja auch Spaß. Also,
Ja. Wie gesagt, wegen bin ich auch noch immer noch glücklicher Single, aber dafür kann ich nudeln.
Nein, das trennt sich dann irgendwann komplett voneinander ab. Und das ist dann auch irgendwie, auf eine Weise ist es ja auch toll, das ist eine schöne Energie und so. Und natürlich, ich möchte, also manchmal ist man ja so, du hattest doch noch eine Kassette von diesem Auftritt. Und dann denkst du, ach, ich möchte es nicht hören. Weil das ist, in der Erinnerung ist das wahrscheinlich wesentlich romantischer oder wie auch immer. Und deswegen, ich erinnere mich lieber freundlich daran, ja. Aber das ist du, das ist halt der Witz. Es ist gerade das Geile, dass es eben nicht, weil es jeder mit Handy aufgenommen hat oder jeder macht dann seinen Mitschnitt von jedem Live-Gig und du hast alle Materialien ständig vor der Nase. Das macht einen manchmal auch so ein bisschen taub oder also irgendwie
Ja,
so.
es zermürbt einen auch so ein bisschen,
Ja,
ne? Weil
genau.
manchmal
Das
will man
ist
auch einfach den Moment genießen und mal im
ja. Also
Moment sein und nicht, ne?
ich habe gelernt, die schönsten Auftritte möchte ich nicht hören nachher. Weil das ist meistens so Adrenalin verseucht, das alles war in der Regel viel zu schnell und viel zu hektisch oder so. Deswegen ist es eher sowas, ja.
Ja,
Die,
man.
nur diese leicht gelangweilten Gigs auf Tour, davon macht man dann Live-CDs.
Genau.
Weil.
Ja, man wird ja auch sehr schnell dann sehr überanalytisch und das überträgt sich dann ja auch auf die weiteren Konzerte, weil man weiß, oh, okay, ich habe die letzten vier Konzerte diesen Lauf verpasst oder hier das nicht ganz richtig gemacht. Und dann
Alles
fällt das
gut.
einem live ja auch dann erstes wieder richtig auf, weil die Wahrnehmung ja anders wird. Es kann ja auch einiges so ein bisschen leider kaputt
Geht viel
machen.
weiter, das was ich hasse mich. Ich
Ja,
kann
ja.
diese Scheiße nicht mehr
Ja.
hören.
Ja.
Warum ist das so, das ist deswegen also, da muss man einfach lernen. Ja, ist okay.
Total, weil das überträgt sich auch direkt aufs Publikum, ne? Unterbewusst. Das ist einfach so.
Deswegen, also da muss man sich ein bisschen entspannen. Was nicht heißt, dass natürlich alle immer alle naselang mal so ein bisschen Kontrolle. Zum Beispiel so Sound, typische Soundgeschichten ist so, warum ist das jetzt wirklich gut oder ist das nur so halb gut? Was mache ich da eigentlich falsch? Das sind so Sachen, die finde ich, das ist ganz klug. Also ich zum Beispiel, ich spiele ja in so verschiedensten Bands und spiele ja auch, also meistens normale Amps, aber ich spiele auch zum Beispiel, das ist ein Rilke-Projekt, das ist ein Projekt mit so, wenn so Gedichte gesprochen ist, wie so Filmmusik im Hintergrund, sehr leise auf der Bühne spiele ich Camper. Und ich programmiere zu Hause mir also diesen Kram so weit, wie ich, okay, bin es als In-Ear, ne? Und ich höre da manchmal so Live-Mitschnitte und denke, das gefällt mir nicht. Also so, das mache ich falsch. Nein, ich meine so, das ist natürlich, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Mitschnitte aus dem Pult sind natürlich nicht der Sound der PA. Das
ja,
ist,
ja, richtig.
Man muss sich immer eine PA dazu denken, ja. Das, aber trotzdem, man hat so das Gefühl, warum sind da jetzt auf einmal so viele Bässe drauf? Oder weißt du, solche Sachen, warum habe ich das zu Hause nicht gehört? Und so, solche Sachen sind, das gehört zum Beruf, das ist dann, muss man machen. Aber man muss sich auch nicht um alles kümmern wollen. Also muss auch die Idee, dass man sich dann mit dem Sender vorne an den Frontmixer stellt und sich dann so unter so einer Lupe da anhört, also
ja, nicht.
Ich habe gar keinen Sender erstmal deswegen, aber wenn ich ihn hätte, ich weiß nicht, ob das schön ist. Dann macht das Leben, glaube
ich. Ja, ich glaube, die Balance ist das Wichtige und auch für sich selber zu wissen, okay, wann ist das jetzt zu viel, aber wann ist das gut? Da ist ja auch jeder Mensch auch einfach anders. Die einen mögen es ein bisschen analytischer, da bin ich ja auch riesiger Fan von. Die anderen mögen es eher ein bisschen, ich sag mal, mit einer anderen Perspektive gesehen. Da muss man sich, glaube ich, auch einfach selber kennen.
Ja, und vor allem das Ohr ist ja auch sehr tagesformabhängig, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist an manchen Tagen echt schwierig.
Ja. Und dann sind alle, also es gibt ja, also ich meine, ihr kennt das ja sicherlich auch, Amps klingen einfach, also als hat man das Gefühl, die sind von der Luftfeuchtigkeit abhängig oder sowas.
Total,
also,
total, ja, ja.
Es gibt so Sachen, wo man denkt so, warum in aller Welt ist das jetzt so?
Ja, ja, es ist wirklich so.
Und keine Ahnung, wovon ihr redet, ich habe noch nie ein Amp besessen.
Ja, das ist aber das Schöne. Das ist das Schöne. Das ist, weil man muss sich ja, wie gesagt, ich spiele ja auch digital, ist ja gar kein Problem, aber digital ist dann sozusagen ist eine bestimmte Anzahl von Daten. Ja, ne? Und analog ist unendlich viel Daten.
Ja, da ist was dran.
Je nachdem,
ich
welchen,
mittlerweile auch welchen, geswitcht.
Welchen,
aber welchen, ich kenne das, ja.
Bitte?
Ich sage, ich bin mittlerweile auch mehr so Richtung digital unterwegs und vermisse nicht so viel, aber da ist was dran. Also ich kann das unterschreiben.
Definitiv. Ja, diese Diskussion ist schrecklich und
das ist gar nicht. Was gut ist, ist gut und fertig. Ja,
genau. Nee, nur so, wenn du vor allen Dingen, weil vielleicht das abschließend dazu, es ist ja immer idealisiert. Also ein Plexi in einem XFX oder in Helix oder sowas ist ein schöner Plexi. Ja, eine Vorstellung, ja, ja. Eine idealisierte Vorstellung des Plexis. Ein richtiger 1900, was weiß ich, früh 1969er Marshall ist ein hässliches, unangenehmes, anstrengendes Gerät, ja, wenn man sich da vorstellt. Bis das mal einigermaßen klingt, das ist Stress, ja, das ist überhaupt nicht schön. Und das, diese eigene sozusagen Umgang damit, der ist halt ein anderer, als wenn ich ein so super lecker Michael Britt irgendwie Camper Profile Spiel, wo alles so, ja, so, ne.
Das macht auch was mit einem dann, ne? Das inspiriert
ist halt, anders und ich will ja gar nicht das romantisieren, dass das irgendwie, man muss sozusagen über den Kampf zum Spiel finden, aber es ist tatsächlich was anderes. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ach du liebe Scheiße, wie klingt das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, dass das mal einigermaßen okay ist?
Ach du liebe Scheiße, wie klingt das denn jetzt? War es hoffentlich nicht etwas, was Leute gesagt haben, als sie deine allererste Band oder deinen allerersten Auftritt in der weißen Weste gehört haben? Wollen wir noch mal ein bisschen über die Rodger Monitones reden? Wie fing das denn an? Da bist du ja auch Mitbegründer von der Band, so wie ich das richtig gesehen habe. Erzähl uns doch mal von den Anfangszeiten davon ein bisschen.
Also das geht jetzt in Zeiten zurück, als gab es da überhaupt schon Strom. Also es war im Herbst 1977. Und wir waren alle in verschiedenen anderen Bands und das war aber viel so Prog-Kram und auch so, wie gesagt, auch so Jazz-Rock-Kram und so. Und dann kam so das Gefühl auf, komm, wir machen jetzt irgendwie so eine mitleidslose Krach-Kombo auf. Ja? Mhm. Und dann war das wirklich so nach dem Devise, wer ist der Lauteste auf seinem Instrument? Also sozusagen hat am wenigsten oder am stärkste Krach-Resilienz. Mhm. Und dann haben wir uns telefoniert, also unser anderer Gitarrist Raimund zum Beispiel, der ja jetzt leider gestorben ist letztes Jahr, den habe ich angerufen und der, ich habe gesagt, hast du da Lust? Und er so, vielleicht. Mehr hat er dazu nie gesagt. Und dann gingen wir in den Proberaum und haben eingeprobt Stone Cold Crazy von Queen. Mhm. Kennt ihr das? Das
ist so ein ja, bisschen, klar.
So ein bisschen eigentlich Thrash Metal. So gibt es ja auch eine Coverversion von Metallica von. Das haben wir eingeprobt und haben uns danach das auf dem Kassettenrekorder, haben es aufgenommen und haben gedacht, wow, Das ist aber heftig. Wir waren ein bisschen so selber erschüttert davon. Und das war so der Anfang. Dann haben wir Cover-Sachen gespielt. Und dann haben wir relativ schnell, ich hatte von so einem Freund von mir, der war in der amerikanischen Armee, der hatte ZZ Top-Platten. Das gab es in Deutschland nicht. Das war so 75 oder so, hatte ich die. Und dann haben wir irgendwie entdeckt, das ist ein guter gemeinsamer Nenner und haben dann lauter Stücke von denen eingebrochen, so in unserem Cover-Kram-Bereich. Wir haben auch so Johnny Winter gespielt und Police, alles Mögliche.
Okay.
Und dann wurden wir so ein bisschen die erste, wie so eine Art Tribute-Band, haben ziemlich viel ZZ Top gespielt und dann fing es halt an mit eigenen Stücken. Und dann haben wir Gott sei Dank diesen Übergang geschafft. Das gelingt ja vielen Bands nicht. Wir haben irgendwie, hat es dann geklappt, da haben wir unsere erste LP damals gemacht. Und dann wandeln wir uns so von der Coverband zur eigenen Band.
Jetzt ist es ja so bei den Rodger Monitons, dass, ich sag mal, von den Stücken, die man so kennt, Humor eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und dass das alles, ich sag mal, es ist jetzt nicht die ernsteste Musik, wo man über Seelenleib und Drama und Herzschmerz spricht, sondern halt eben über Abbey Roy und I Gude Wie und die Hessen halt. Wie kam denn dieser Werdegang? Habt ihr euch da irgendwann fest dazu entschlossen zu sagen, so, nee, wir wollen auch jetzt ein bisschen Spaß verbreiten, wir wollen eine Spaß-Rockband sein? Oder war das ein sehr natürlicher Prozess?
Naja, wir waren, muss ja vorstellen, das ist ja der Uranlass für diese Band war ja, komm, wir machen jetzt irgendwas, wo wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen müssen. Wir spielen irgendwie laut irgendwas und wird viel Bier dazu getrunken und so, irgendwie so, ne? Gar nicht so viel Abbey Roy übrigens. Aber und dann, als es darum ging, komm, jetzt machen wir eigene Sachen, dann haben wir sogar am Anfang sogar ein bisschen Englisch sogar angefangen.
Oh.
Das hat irgendwie hat keinen großen Sinn. Und dann waren wir damals schon so eine Art Vorform von Gildo Horn. Also wir hatten in unserem Coverprogramm so Rockversionen von irgendwelchen Drafi-Deutscher-Stücken. Also es gibt ja noch mehr Drafi-Deutscher-Stücke als Mama Stein und alles. Und so, also so peinliches Zeug. Vico Torani und all dem Kram. Das haben wir dann so in so quasi Rockversionen gespielt. Und dann hast du gesagt, ah ja, oh, das geht doch auf Deutsch. So, jetzt fangen wir mal an, Zeug zu schreiben. Und dann kam relativ schnell, dass das so also Hessisch taugt nicht dafür, dass man die ganze Zeit Hessisch redet. Das ist schrecklich. Also wenn man Monotonstücke anhört, dann sind ungefähr 5% der Texte Hessisch. Der Rest, also meistens nur die Refrains. Weil das ist anders als Kölsch oder so, das erträgt keiner. Also,
Kölsch ist furchtbar. Sag ich als Düsseldorfer.
nee, ich meine so, weißt du, so, ich finde
Ja, klar.
sowieso so konsequente Dialektbands, das ist dann, das feiert sich manchmal dann auch fast ein bisschen zu sehr, weißt du, Hessen ist auch anders als Bayern, weißt du, bei Bayern ist mir sagen mir, oder ist dann Bayern, 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 und bei Hessen so, ach, mir sagen mir, was ist schon, das
Ja,
ist ganz anders als
sind da
heute.
schon spezieller unterwegs.
Willst du mir da was in Vorschrift machen, was ich bin oder was? So, irgendwie, also das kannst du nicht so das kann man nicht so, das kannst du eigentlich nur ironisch machen. Aber dadurch, dass das dann selbstironisch ist, kann man es natürlich dann auch auf eine gewisse Weise feiern, wie so Kasperletheater. Verstehst du? Es ist eigentlich, man sieht, die Großmutter geht und dann kommt das Krokodil und alle schreien, ah, das Krokodil, das Krokodil. Und so ist es. So ist Monotons so ein bisschen. Konnten dann so ein bisschen so Rockkult machen auf der Bühne. Und es ist eigentlich so ein bisschen wie Kasper-Theater. Die Leute reagieren genauso wie beim normalen Rockkonzert, aber nicht so im Grunde so spießig, so mit diesen typischen Rockgesten, diesen Themen und diese ganzen. Und dann natürlich auch, wenn die Leute, die da singen, wenn zum Beispiel ich jetzt einen Text schreibe für jemanden, der das singen soll, da kann ich jetzt nicht meine innersten Eingeweide ausspucken, weil das wird ja, was hast du? Was für ein Problem? So, sondern man muss ja irgendeinen gemeinsamen Nenner finden.
Wie lief denn dann da früher so der Songwriting-Prozess ab? Also jetzt gerade auch eben bei in ein bisschen den humorvolleren Songs, war das etwas, wo dann einer irgendwie eine komplette Songidee hatte und die mitgebracht hat und gesagt hat, so, das machen wir jetzt, den Text singen wir so oder das machen wir so, oder ist das alles sehr aus dem Proberaum entstanden?
Das sind teilweise so, also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal I Gude Wie, schönes Beispiel. mit der Zeile kam unser Schlagzeuger Mupp. Der kam, das, weil in Hessen gibt es Eigude und Gulwi. Das gibt eigentlich Eigudwi. Aber das war aber so musikalisch, konnte man das als Idee so Eigudwi, ne? Und dann hatte ich war im Zivildienst, saß in der evangelischen der Mark und hatte irgendwie Zeit und habe dann den Text geschrieben. Also auf diese Zeilen. So, und so haben wir eigentlich am Anfang relativ viel Zeug. Irgendjemand hat eine Idee und dann wurde es ein bisschen hin und her geschoben. Irgendjemand hat sich hingesetzt, hat es angefangen. Ne? Und dann im glücklichen Fall hat man eine gute Ebene, wo der andere sagt, das ist komisch, jetzt lass uns da was anderes machen. Und so, das geht eine Weile gut so. Also es ist so quasi die Jäger- und Sammlerphase. Und dann kommt die Ackerbau- und Viehzucht quasi, die wird ein bisschen mühseliger. Und dann kommt es dazu, dass Leute komplette Texte oder komplette Stücke schreiben. Und dann wird nur noch ein bisschen dran geändert, weil dann dieser Austausch nicht mehr so einfach ist. Aber das ist, ich glaube, da gibt es 1 Million Bands jetzt.
Ja, das ist so. Wie waren denn da so eure ersten Studioerfahrungen, wo ihr da euer Album aufgenommen habt?
Schrecklich natürlich. Wie in der Zeit waren Studioerfahrungen, also du musst dir vorstellen, du kommst aus einer Kultur, wo du im Keller von irgendeiner Schule in Dörnigheim mit einem Kassettenrekorder mit Summenkompression Aufnahmen gemacht hast und dachtest, das ist geil. Ja, das so richtig, da haben wir in den Proberaum so laut geübt wie auf der Bühne. Also das klang gut. Wir machten da Aufnahmen und heute würde man natürlich da aufnehmen. Ja, man würde nicht, da gehst du aber in so ein totgedämpftes 70er-Jahre-Studio, pup, 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 klingt das Schlagzeug, Gitarre, und dann spielst du natürlich auch nicht, hast keine große Studioerfahrung, und dann spielst du, und dann ist das erstmal vollkommen deprimierend. Alles ist weg. Und dann musst du das so langsam so erkämpfen wieder, dass du einigermaßen wieder in dasselbe Gefühl kommst. Manche Bands haben da nämlich gute Erfahrungen gemacht, ganz am Anfang, aber wir, das war am Anfang, das war immer, ach du liebes bisschen.
Ja, ich meine, da wächst man ja auch mit seinen Aufgaben, mit den Platten, die man da ja auch dann macht. Also die erste Platte ist ja auch oft immer ein großer Unterschied zur jetzt der letzten Platte, weil ihr seid ja auch immer noch, ich sag mal, eine aktive Band, 2015 ja die letzte Platte rausgebracht.
Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre, aber wir sind natürlich eher alte Säcke und ich mache natürlich auch viele andere Sachen, aber wir machen auch schon, also man muss dann schon alle paar Jahre mal wieder was machen, damit man nicht vollkommen so mumifiziert. Ne? Wir machen da jetzt, ich denke, dass wir dieses Jahr dann oder irgendwann 25. Wenn wir dann schon mal wieder irgendwas Neues machen, denn sonst wird es ja auch langweilig.
Sehr, sehr schön.
Absolut. Du hast es mal irgendwie weiterentwickeln, ne? Ja.
Du hast es gerade angesprochen, du hast auch noch sehr, sehr, sehr viele andere Sachen gemacht. Und tatsächlich gibt es da eine Sache, die mich mal sehr interessieren würde, zu der es, ich sag mal, ein paar Gerüchte gibt innerhalb von der hessischen Gitarrenszene, aber ich jetzt im Internet nichts zu finden konnte per se. Und zwar, es geht um, oh, jetzt geht bei mir hier Siri an. Nein, Siri wieder aus. Und zwar ist es so, dass ja, ich sag mal, 1978 bei euch eine Person eingestiegen ist namens Henny Nachtsheim, der später eine Band gegründet hat, die mich sehr, 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 sehr beeinflusst hat, weil mein Vater ein riesiger Fan davon war und ich mit meiner Kindheit mit Badesalz aufgewachsen bin, die Band, die er mit Gerd Knebel letzten Endes gegründet hat. Ist das so, dass du da auch als Gitarrist mitgewirkt hast? Weil dieses Gerücht geht so ein bisschen rum, dass Ali Neander halt die Soli oder manche Gitarrenriffs etc. auf den Platten mit eingespielt hat oder aufgespielt hat. Und da wollte ich mal ein bisschen.
Also wie jetzt Badesalz hatte ja jetzt in dem Sinne immer nur so ein paar Musiknummern. Ja, genau. Ich habe das Lustigste eigentlich, was ich gemacht habe in der Zusammenhang, die haben mal eine Verarschung von Xavier Naidoo gemacht. Und ich war derjenige, der auf dem Original von Xavier Naidoo gespielt hatte und auf der Verarschung. Das war, aber ich habe bei Badesalz sehr wenig mitgespielt. Ich habe allerdings mit dem Henny seit Jahren immer noch engen Kontakt. Der ist ja vor jetzt mittlerweile auch schon 33 Jahren bei uns ausgestiegen oder 34 Jahre.
34, ja.
Völlig Wahnsinn. 1990, ja. Aber wir haben auch er hat auch zusammen unter seinem Namen CDs aufgenommen, eher Musik-CDs. Und die habe ich produziert und habe auch drauf Gitarre gespielt. Also, bei Badesalz selbst habe ich nur ganz wenig gespielt.
Okay. Weißt du noch rein zufällig aus den 90ern so, was das war? Jetzt ad hoc? Oder war das wirklich so mal hier mal irgendwie nur ein Lick oder hier mal nur ein Riff aufgenommen? So,
Ist bei
welche,
Badesalz.
genau, ob du jetzt irgendwelche Songs weißt oder
Ist
so?
wirklich, also der einzige Song, an den ich mich jetzt wirklich erinnern kann, ist, ich weiß nicht mehr, wie der bei Badesalz hieß, das war so eine Veräppelung von Xaver. Und das ist, wann wird das gewesen sein? Irgendwann, dann Ende der
Ja, zwei.
90er Jahre, ja. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie das Stück ist.
Okay, aber gut, dann haben wir das Gerücht schon mal ein bisschen,
Also
dem ein bisschen.
wir sind ja eine Blase. Wir haben ja früher, der Gerd Knebel, der andere von Badesalz, hatte ja diese Band Flatsch, war eine berühmte Frankfurter Band, mehr so mit auch so Theater auf der Bühne, so Verkleidung und so. Wir haben ja mit denen unheimlich häufig gespielt. Das war eine Bla ein Sumpf eigentlich. Und die, als sie sich dann aufgelöst haben und Badesalz dann stärker wurde, da war klar, dass dann der Henny irgendwann mal konnte das dann nicht mehr beides machen. Und dann war natürlich diese Zäsur, aber die Kontakte sind trotzdem da geblieben.
Also.
Das ist auch sehr interessant, weil dann können wir direkt mal vielleicht auf die nächste Phase eingehen. Wie war das denn so? Warst dann auch ein gefragter Session-Gitarrist für Xavier Naidoo, Sabrina Setlur. Magst du aus der Zeit ein bisschen erzählen? Wie ist es dazu gekommen und
Ja,
welche?
ich war in den 90er Jahren, also 1995 war ich mal so ein knappes Jahr in New York und hatte mich da irgendwie so ein bisschen abgeseilt und habe da Musik gemacht und was weiß ich was. Und dann kam ich aus New York wieder und dann habe ich so eine Platte produziert von Kevin Coyne und parallel dazu hat mich der Moses Pelham, den ich damals nur so, der hatte mal mit seiner mit Rödelheim Hartreim hatten die mal bei Nonnenklubs als Gast mitgemacht, Anfang der 90er. Und der hat mich dann gefragt, ob ich einen Remix machen wollte von einer neuen Single von der Sabrina, die nicht mehr Schwester S heißt, sondern jetzt Sabrina. Und ich so, ich Remix? Wie soll ich das machen? Ja, nee, und dann, ich gebe dir den Kram und du machst halt auch damit, was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, gute Idee. Ich nehme nur den Gesang und den Rap. Und das ist ja alles zum Klick und so weiter. Und dann mache ich alle Instrumente halt gespielt. Also quasi so ein D-Mix. Und dann hatte ich sowieso mit dem Ralf Kruske zu tun damals und Willi Wagner. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir das, wir ersetzen das einfach alles. Und dann habe ich die meisten Keyboards auch mit Gitarre ersetzt und Bass und Schlagzeug und dann waren halt diese Gesänge drauf. Und dann gab ich das dem Moses, der hat das mit auf die Maxi-Single gemacht und dachte, ganz klug, sagte der, hey, das ist eigentlich ein Live-Konzept. Wollte nicht die Band sein. Und so, ja, okay. Ja, dann ist so ein Showcase. Müsste halt eine halbe Stunde Programm einproben, haben wir dann gemacht von der Platte. Und dann kamen wir auf diese Showcase, war in so einem ganz nebulösen griechischen Bahnhofsviertel, Frankfurter Bahnhofsviertelladen, aber der war total voll und war super, lief super. Und als nächstes waren wir mit den Fugees auf Tour in der Deutschlandhalle in Berlin.
Krass, ja.
Und das ging alles super schnell. Und das wurde dann der Kern von dieser Band, von dieser Plattenfirma 3P, also das Label von Moses Pelham. Und dann wurden wir quasi dann als der Xavier wurde, dann war er erst Backgroundsänger bei der Sabrina. Und dann wurde er eigener Act natürlich, wurde dann viel größer und so weiter. Dann wurden wir dann vom Xavier geerbt. Naja, und dann haben die beiden sich halt, wie soll ich sagen, dann begannen halt die kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann war das vorbei. Und ich war natürlich in einer gewissen Weise viel enger mit dem Moses befreundet. Und dann ging es weiter mit Glashaus und dann ging es weiter mit Moses Solo-Geschichten und so weiter. Und das ist eigentlich bis heute. Wir sind ja im Dezember auf Tour mit Moses. Und das waren ziemlich viele CDs und ich habe da viel im Studio gemacht. Es war sehr interessant, die Studioarbeit da. Das ganz anders ist als sehr viel so reines Sammeln. Also fast 70% dessen, was auf den CDs ist nach der Devise, wir machen mal an. Ich kenne das Stück nicht, ich
Okay.
kenne die Tonart nicht, nichts.
Okay.
Spiel mal
Cool.
was. Und dann war das so ein reines Sammeltätigkeit. Also dann hat das fast allermeiste kommt aus dieser Phase. Muss man ein bisschen gucken, ah ja, ich vermute mal irgendwas. Und dann dann wurde da so gearbeitet. Super interessantes, kreatives Arbeiten, so Hip-Hop-mäßig halt, anders als jetzt die Idee, ich muss irgendein Stück lernen oder am besten noch von irgendwelchen Charts lesen oder so. Das ist natürlich nie im Leben.
Was eigentlich sehr interessant, so dieser sehr jamhafte Ansatz, sage ich mal, dann doch auch noch in dem kreativen Prozess ins Schreiben. Ich meine, heutzutage in den Popproduktionen hat man dann oft meistens einen Produzenten oder einen, sag mal, Musical Director, der sich da um alles kümmert und die Leute, die dann halt einfach nur einspielen, wenn überhaupt, wenn es nicht irgendwie ersetzt wird, eben durch Plugins etc. Ich glaube, da sind wir Gitarristen halt zum Glück noch in der sehr
Naja,
gnädigen
das ist die, es
Position.
gibt, mittlerweile kannst du ja, Gitarre spielt ja jetzt, außer es ist eine Gitarrenmusik, aber sonst ist Gitarre nur noch ein, du kannst heute als Produzent, wenn du so ein bisschen Gitarre spielst, kannst du
Das
das dann
reicht
hinterher
halt.
alles so locker hin editieren. Das ist schon auch ein bisschen anders als vor Jahren noch, aber da ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Interessante daran ist dieses, also als der Moses ist jetzt ein bisschen anders, der kennt sich natürlich jetzt viel besser aus. Am Anfang hatte der nur quasi ein Urteilsvermögen. Er sagte so zu seinem Kompagnon, der Martin, der Keyboarder und Co-Produzent, spiel mal einen Akkord so düster. Und dann spielt er einen Akkord. Nee, der ist gut. So, jetzt spiel nochmal einen zweiten, noch düsterer. Und dann spielt er so ein paar Akkords. Der. Und so wurde er komponiert. Weißt du so? Und das war extrem interessant für mich, weil du merkst, das Entscheidende ist deine Urteilskraft. Also es ist einfach nicht, was du kannst. Gibt Leute, die können 1.000 Millionen Sachen, die wollen aber nichts und haben gar keine, sagen, ja, du könntest das so machen oder so machen oder so machen. Aber da ist es nicht, sondern nee, ja. Und so waren diese Hip-Hop-Leute und so waren auch viele Dancefloor-Leute. Gab es meistens immer so einen Schrauber und einer, der immer nachts im Club rumgehangen hat und so viel Koks genommen hat, dass er alle Bassdrums an
Ich
dem
wollte es nicht
Abend,
sagen.
alle Bassdrums an dem Abend einmal gehört hat. Und dann kann er nachher zu seinem Schrauberkumpel sagen, die Bassdrum, das ist doch der letzte Dreck, aber die ist geil. Und das konnte der Schraubertyp, der vor seinen riesigen Libraries sitzt, der kann im Leben das nicht beurteilen. Es muss halt einer sagen, der, ja, das ist geil. Und so, da habe ich unheimlich viel gelernt.
Das ist schon,
Das hört sich echt interessant an.
ist schon super interessant, wie natürlich die Wahrnehmung sich verändert, je mehr Expertise man vielleicht in einem gewissen Bereich bekommt oder so eine gewisse Naivität verloren geht, weil man halt eben weiß, warum gewisse Dinge einen gewissen Effekt oder
Ja,
eine
das ist
gewisse
aber, das
Auswirkung
ändert sich
haben.
ja auch dauernd. Es ändert sich ja dauernd und deswegen, du bist ja im Grunde auch immer hinten dran. Ja, also die Leute. Das sind die Leute im Vorteil, die so ein bisschen die so einen eigenen Wahn haben, ja, die irgendwas hören. Also das ist auch Hip-Hop super interessant. Die samplen Teile aus Stücken, da käme ich nie drauf, dass das interessant sein würde. Das ist völlig nebensächliche blub an irgendeiner Stelle, ja. Das ist also wie gesagt, also kannst ja jetzt so hier Thundercat, weißt du, dann sample die irgendwas aus Gentle Giant, weißt du, so aus irgendwelchen alten Proc-Platten. Und zwar
Krass,
Stellen, die du überhaupt nicht für wichtig hältst. Und die aber sagen, das ist doch geil. Und dann, warum? Ja, interessant. Aber das ist, ich fand das interessant, da habe ich viel gelernt. Also so, weil ich ja auch schon ein bisschen der alte Knacker da war, immer im Vergleich. Aber da musst du einfach das Maul halten und sagen, ah ja, ach, komm ja, geil.
Ja, das Lernen hört ja auch nie auf,
Nee,
ne? Im Gegenteil.
natürlich.
Im
Oder
Gegenteil.
die, ich war auch mal Tour mit der Linda Carrier, seiner Sängerin, und da waren wir im Vorprogramm von Bilal. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. So ein Neo-Soul-Sänger aus Philadelphia, kommt so ein bisschen auch aus dieser Szene von auch jetzt so Roots und so, ne? Und das war auch so eine Band, das waren so Forscher, das war so Anfang der 2000er, als diese komischen, was so Drunken Beats jetzt heißt, was natürlich alles im Grunde geklaut ist von diesem Hip-Hop-Produzenten Jay Diller, ja, diese komischen und wie die dann, da war so ein Gitarrist zum Beispiel, der hat live so Loops gespielt, die aus dem Beat rauslaufen, also live. Also halt so, weißt du, das war einfach schlampig gesampelt, aber weil die wollten halt diesen Effekt. Und dann lief das halt, läuft zu dem Beat so eine Gitarrenfigur, die läuft so ein bisschen aus dem Beat raus. Einfach so, wo man denkt, ist das falsch. Ne?
Ja,
Aber
ja.
ist halt geil. Und dann gab es eben eine Generation von Gitarristen, die das dann aber schon live machen konnten. Und das total geil live. Ja, aber das muss ja erstmal so, oh, das muss ich jetzt erstmal verstehen lernen, was der da gerade macht. Und das kann ich auch nur sagen, wieder was gelernt. Du sitzt so daneben, jetzt, du gehst
Geil,
mal nach
ja.
Hause, jetzt guckst du mal, ob ich das kann. Ja. Ja, aber manchmal so tight, 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 tight. Und dann anderes tight, tight.
Was, um da mal das darauf reinzugehen, was macht denn für dich auch aus deiner Erfahrung, die du jetzt in den letzten Dekaden gesammelt hast, für dich einen gutes Gitarrenspiel oder auch für dich einen guten Gitarrensound aus? Wo du auch selber vielleicht sagen würdest, okay, da bin ich jetzt auch zufrieden mit oder das finde ich jetzt auch cool.
Das kommt total auf den Kontext an. Also es gibt super strottige, in Anführungsstrichen, Gitarrensounds, die in bestimmten Kontext die einzig vernünftige Lösung sind. Ja. Dann gibt es also diese, mit was ich nicht so viel anfangen kann, ja, das hat aber auch mit meiner Sozialisation zu tun, das sind so bestimmte breitwandige 80er Jahre Jazz-Sounds. So, also so, ich sag mal so Steve Lukather, ja, da tut sich bei mir irgendwie nichts. Aber sonst kann ich mit eigentlich allem, da gibt es wirklich aus jeder Phase, es gibt auch immer wieder Leute, die neue Aspekte da reinbringen. Und die, da bin ich, das ist alles toll. Also, wenn es
Also
passt.
bist du sehr offen. Das ist auch
Ja,
gut.
ja.
Das ist gut.
Was würdest du denn sagen? Was wäre denn für dich geartechnisch ein Setup für eine einsame Insel, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest für eine Gitarre, ein Amp und vielleicht ein Pedal? Was würdest du denn dann da auf die einsame Insel mitnehmen? Was ist mir
Gemein, ne?
total,
nee, das ist mir tatsächlich total fremd, weil das Schöne an der Sache ist ja dieses Promiske, ja. Das heißt, in jeder Band, in der ich spiele, spiele ich auch ein komplett unterschiedliches Equipment. Also
Cool, okay.
wenn ich jetzt beim Rillprojekt, das ist halt ein Camper und eine Gitarre vom Jörg Tanter, beim Monotones spiele ich diese umgebauten Marshalls vom Treuzenzehen mit irgendwelchen Humbucker-Gitarren. Bei Moses habe ich letztens so eine Art Twin in so Dumble-mäßig getunten Twin mit Fußpedalen, mit so Multi-Effekt-Zeug gespielt. Dann spiele ich manchmal so Studio spiele ich viel, so auch so umgebaute Marshalls, dann auch viel Amp-One von
Geil, ja.
Moses in letzter Zeit. Viel so, das hat im Studio viel Digitalkram ersetzt bei mir. Du, das ist eigentlich der Spaß ist, dass du dir für jedes Band so ein eigenes Setup überlegen kannst. Mit einer Gitarre, irgendwelchen Pedalen. Es kommen Pedale natürlich immer wieder, tauchen immer auf. Also ich bin ja auch so ein Nobles-Vertreter, allerdings nicht ODR1, sondern
Ach so,
ODR1.
tatsächlich nicht. Okay.
Nein, ODR1 finde ich gar nicht so gut. Ich
Was?
bin eine.
Ganz kurz, für mich als absoluten,
Das ist der Justin, ja genau. Da müssen wir
da
den
bin ich
Justin
komplett
erstmal
raus.
schulen.
Von
Also, pass
was,
auf.
wie, was,
Es
hä?
gibt verschiedene, es gibt ja so ganz komische Nerd-Stränge, ne?
Ja.
Und ein Nerd-Strang ist sozusagen das läuft so ein bisschen unter dem Nashville, also Nashville Studio-Gitarristen. Und da gibt es eine ganze Generation, die hat sich vor Jahren mal in eine bestimmte Art von Overdrive verliebt, der heißt ODR 1 von Nobles. Das war so eine deutsche quasi, würde ich sagen, Billigmarke, die so in den Boss oder Ibanez-Fahrwassern da sich
Die haben auch viel
bewegt sollte.
Switcher einfach gemacht, ne? Generell, glaube ich,
Die
ne?
haben alle möglichen Kram gemacht. Und da gibt es einen Overdrive und geht den Leuten genauso wie mir. Gab es seit Anfang der 90er Jahre und ja, war das ein bisschen Plastik und das hat niemand ernst genommen. Und dann irgendjemand hat den unvoreingenommen zugehört. Das war so in der Zeit, wo diese ganzen teuren Boutique-Pedale aufgekommen sind. Und dann ging mir ganz genauso. Ich hatte auch in so einem Musikladen für 40 Mark hatte ich so ein Ding gekauft und dachte, oh ja, ist ganz nett. So, ne? Das kann ja nichts sein. Kostet ja 40 Mark.
Ja.
Und dann irgendwann mal kam mal so richtig gnadenlos, so jetzt vergleichen wir mal. Ne? Und dann hat das einfach ziemlich viel den Boden gewischt mit teuren Boutique-Pedalen. Und es gibt dann diese Nashville-Gitarrenarmee, also jetzt berühmter der Tom Bukowak, weil der auch seiner großen Zeit hat er auch, glaube ich, immer so in Zehnerpackungen, hatte die Dinger gebraucht, gekauft und dann an seine Kumpels verschenkt. Das habe ich übrigens auch gemacht. Aber ich habe dem Kai Strauß eingeschenkt. Und dann auf einmal so, oh, das ist ja gut. Und wie gesagt, mir ging es dann mit diesen anderen ODRS so. Und das ist tatsächlich, ich habe ja mal eine Zeit lang diese Videos bei Guitar Point für diesen Vintage-Laden
Ja,
gemacht.
genau. Genau.
Und das waren hunderte von Videos. Und ich sag mal, in 95% aller Videos habe ich nur mit einem Fender-Amp und einem Nobles Overdrive
Ach,
gespielt.
guck mal.
Das ging super. Das ging total gut. Das ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein, wenn ich jetzt, ich müsste jetzt ein Pedal, ein Overdrive-Pedal zum Beispiel, dann würde ich vermutlich so ein ODAS, würde ich, damit kommt man irgendwie durchs Leben. Es gibt, aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist total
Aber es ist
individuell.
ja auch cool, dass du verschiedene Setups benutzt, einfach weil es sich auch wahrscheinlich anders inspiriert, ne, in der jeweiligen
Nein, du bist
Situation.
tatsächlich ein anderer
Ja,
Gitarrist. Also, ich
genau.
meine, das kennt ja jeder, wenn er auf einer Telecaster spielt, man wie auf einer Telecaster. Man spielt auf einer Telecaster echt anders als auf einer
Ja.
Stratocaster. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und so ist es auch mit Amps. Wenn du mit einem eher einem Fender-Amp spielst und sagen wir mal irgendeinen Fußtreter oder so, das ist eine ganz andere Welt, als wenn du mit eher so einem AC30-artigen oder Marshall-artigen Amp spielst. Da bist du auch ein anderer Musiker. Da musst du auch anders spielen. Also sonst kommt nichts raus. Und das ist ja das Tolle. Das ist das Tolle, dass du sagst, oh, jetzt muss ich mich. Ich meine, allein, wenn du mal an einem Abend auf einer Gibson-Mensur und auf einer Stratmensur immer so wechseln musst, das ist Quälerei.
Ja.
Also da darfst du zu komplizierte Sachen darfst du dann nicht wollen. Ja, das, aber das, ja, klar. Aber das ist ja der Witz bei der Sache. Das ist der Witz, dass die auch sich anders verhalten. Also die haben auch manche Amps, da musst du gegen so einen Sumpf ankämpfen. Andere Amps musst du eher gegen so eine unangenehme Dreckigkeit
Metallwand.
ankämpfen. Da musst du einfach auch anders spielen. Ja, das ist, aber das ist ja der Spaß.
Total, absolut. Unterschreibe ich zu 100%.
Ja.
Wie sieht es denn aus, wenn wir mal da jetzt auf deine verschiedenen Setups eingehen? Was sind denn so die aktuellen Projekte, die du derzeit in, ich sag mal, Bearbeitung hast? Auf was kann man sich denn doch freuen, was eventuell in Zukunft mit Ali Neander kommt?
Also ich meine, wie heißt das? Plug, wie heißt das? Shameless Plug, heißt es immer bei JHS. Shameless Plug ist meine neue CD, die kommt demnächst raus.
Ah,
Boomer
geil.
Bands.
Boomer Bands, sehr gut.
Es ist so relativ mitleidloses Genudel, ne? Mit der Annika Nillis, mit der Schlagzeugerin und mit Moritz Müller und jede Menge Leute, ich glaube insgesamt 20 Leute. Das ist ja, Jazzrock,
Cool.
wenn ich so
Nice,
will.
ja.
Da habe ich zum Beispiel viel gespielt mit Marshall und mit Amp One. Und ich habe so eine Gitarre von Matthias Schindehütte, glaube ich, gespielt. Und ach, aber so ganz seltsame Gitarren auch. Also auch so eher so Bastelstrass und so ein Kram.
Geil.
Das ist zum Beispiel sowas. Wenn ich das dann live spielen würde, würde ich vermutlich sogar so ein Marshall spielen. Also muss man mal gucken, dann bin ich ja, habe ich so eine kleine Bandorgel, so Ali an der Orgelquartett-Taste mit einer Sängerin, mit der Caro Trischler, ganz tolle
Ach
Sängerin.
was, ach so, okay. Na,
Und
Name hier auch bekannt im Wiesbadener Mainzer
ja, die Caro ist
Kreis.
super, ganz tolle
Ja.
Sängerin. Und auch mit dem Ralf Guske, Schlagzeug, und dem Organisten Robert Schippers, toller junger Organist. Und da haben wir auch vor ein paar Jahren eine CD gemacht. Das ist so ein bisschen Orgeltrio, also so ein bisschen jazziger, aber eben mit Gesang, also auch Songs. Und da spiele ich zum Beispiel was ganz, ganz Komisches. Da spiele ich eine alte Guild CE 100 Capri, so eine Jazzart, eher so eine 75 Jazzgitarre. Und da spiele ich einen Hendrickson Jazz Amp. Okay. Also so ein kleiner, wie so Polyton.
Okay. Ach, krass.
Und da habe ich einen M1 als Verzerrer davor. Da kann ich einschleifen. Okay. Dann nehme ich nur den, nehme ich nur die Zerrstufe, gehe ich auf den Cent in den M1. Und das ist so eher für so kleine Läden. Das kriegt man schon auch ziemlich laut, wenn man will, aber es ist eher so ein bisschen Jazz mit manchmal verzerrt, sag ich mal. Und das geht mit dieser Guild-Gitarre ganz toll. Und das ist halt genau das Gegenteil von Monoton. So, ich halt so ein 2203, so in, naja, nicht voll aufgerissen, aber doch relativ weit aufgerissen. Und was noch? Bei Moses muss ich mal gucken, was ich dann jetzt dieses Jahr mache da. Das muss ich mal wieder überlegen. Da hatte ich auch so ein bisschen mit Thomas schon, ob er mir mal so ein MX leiht,
wenn er fertig ist.
Wenn er fertig ist, aber das ist ja warten auf Godot. Ich meine, er ist jetzt schon fertig, aber ich glaube, er hat unheimlich viel Vorbestellungen und ich weiß gar nicht, ob das bis zum Herbst jetzt, wo diese Proben beginnen, ob das da klappt. Ich guck mal bei der Gitarre Summit, werde ich mal mit ihm vielleicht jammen mal ein bisschen. Ja. Der hat ja auch mitgespielt übrigens auf dieser Platte.
Ah, cool, ja.
Ich hab den Livestream gesehen, ja, und warst dabei.
Und ja, da haben wir zumindest so getan, als würden wir das aufnehmen. Das war, weil Thomas ist halt ein toller, also erstmal ein toller Gitarrist natürlich, aber dann eben auch schon eine wichtige Figur, so, ich sag's mal, in der deutschen Gitarrengeschichte, also von angefangen von Tubeman über diese ganzen Eugene Kettner Geschichten und jetzt da sein Kram. Das ist, schon irgendwie, also so eine eigentlich sehr wichtige und entscheidende Figur. Und klar, aber ich weiß jetzt noch nicht, das müssen wir mal sehen. Also das ist ja das Schöne, dass man sich dann tatsächlich das überlegen kann. Ja, ich habe auch genügend Zeug, ich meine, hat ja jeder von uns eigentlich zu viel von dem.
Meistens zu viel. Ne?
Ich verkaufe manchmal Kram, damit ein bisschen Platz entsteht. Ich habe zum Beispiel so ein von John Demeter, also frage mich immer, ist hier vom Alnatura, das ist ein so ein Demeter Kofferamp, ja, ich weiß nicht, ob das für euch was sagt, das ist so ein,
ja, gehört
der hat so Bonnie Raitt und Sonny Landreth und so, also der Amp Squad. Und ich habe so ein Kofferamp von dem, mit dem habe ich viel so Cover-Gigs gespielt, so ein Dreikanaler. Das ist auch ein ganz toller, vielfältiger Verstärker, der gerade schon, vielleicht spiele ich den mal, Moses, mal schauen.
Ja, warum nicht? Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du aktuelle Lieblingsgitarristen, wo du so sagst, oh cool, das geht in eine gute Richtung, so die aktuellen? Hast du da irgendwas, wo du sagen würdest?
Ach ja, das inspiriert dich.
Es gibt Millionen toller Gitarristen.
Das klar.
Das ist Lieblingsgitarrist gar nicht, sondern so, also es gibt sehr viele unheimlich gute Leute, junge Gitarristen. Es gibt auch sehr viele natürlich tolle Sachen auf YouTube. Man hat ein bisschen Angst, dass das in so einer Zirkus-Geschichte hängen bleibt. Man freut sich, wenn die Leute in richtigen Bands spielen und interessante Musik machen und nicht in diesem in dieser Vorführfalle hängen bleiben. Aber es gibt natürlich ganz tolle Sachen. Also ich sehe da jede Woche irgendjemand, der mir
aber ist doch gut.
Das ist ja das Schöne an den sozialen Medien und an den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dass man so viel entdecken kann und dadurch natürlich auch so viel lernen kann. Das geht uns, mir und Fabian, natürlich auch so. Viel gelernt haben wir hier in der letzten Stunde auch über das Leben vom Ali Neander, weil es wird langsam Zeit, zum Ende zu gehen. Weil bei mir gibt's auch gleich Essen. Das ist mein gutes Zeichen. Ali, sehr, 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 sehr ganz lieben Dank, dass du heute hier in Let's Talk Guitar als Gast mit dabei warst. Sehr mal cool, auch von deiner Seite zu hören, bezüglich den Rodger Monotones und auch deinem Werdegang als Studiomusiker. Und ja, das war mal wieder eine ganz feine Sache, würde ich sagen.
Thank you for having me, sagt
Ach so, eine Sache, wenn jemand mehr von dir erfahren haben will, hast
stimmt,
du
stimmt, guter Links Punkt.
Oder Adressen?
Ja.
wo du sagst,
ich bin, da also sollen die ich, Leute. Ich hatte mal eine Webseite, aber das war, ich bin so in den Verzug gekommen, die neu abzudaten, dass die im Moment gar nicht, die ist gar nicht online. Nee, ich glaube, okay. Man kommt im Moment eigentlich fast sogar über Facebook. Also Insta ist ein bisschen, stelle ich auch immer mal Sachen rein, aber eigentlich am ehesten über Facebook erfährt man was. Oder eben bei den Monotons über Facebook, wo wir spielen und was ist. Wir haben Monotons auch eine Webseite, da steht eigentlich auch alles drauf, aber ich jetzt für meinen Kram, das steht eigentlich am ehesten in Facebook.
Mhm. Okay. Sehr cool, sehr cool. Ja gut, dann ich bedanke uns, wie gesagt, sehr, sehr vielmals nochmal für den Talk. Man läuft sich vielleicht hoffentlich in Wiesbaden oder Frankfurt oder so mal über den Weg. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns unseren Zuhörern natürlich fürs Hören von Let's Talk Guitar. Freuen uns natürlich auch sehr. Oh, Entschuldigung, jetzt war gerade irgendwie sehr abgehakt bei mir. Hallo? Hört ihr mich?
Ja,
hallo?
Ah ja, nee, war jetzt. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, dann warst du weg.
Das ist externes Setup. Nee, okay. Das ist ja gut. Wie gesagt, sehr zum Ende. Und dann, wie gesagt, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Zuhörern da draußen und wünschen und natürlich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Wenn es euch Spaß gemacht hat, geht bitte auf Spotify und iTunes und lasst eine 5-Sterne-Review da. Am liebsten natürlich 5, wie gesagt, wenn es ein bisschen weniger ist, auch okay. Aber und einen Kommentar könnt ihr auch gerne da lassen. Ansonsten folgt dem Ali auf sämtlichen sozialen Plattformen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Auf Wiederhören!